Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Im heutigen Podcast möchten wir uns dem grauen Kapitalmarkt widmen. Unter anderem klären wir die Vor- und Nachteile entsprechender Anlagen. Wir zeigen aber auch auf, was Alternativen am weißen Kapitalmarkt sein könnten. Denn für fast jeden Bereich findet sich ein renditestarkes Wertpapier an den globalen Börsen. Selbstverständlich wird auch die 30. EKIP-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
Und das ist auch in dieser kleinen Jubiläumsfolge CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als 1 Million Wertpapiere an den weißen Kapitalmärkten dieser Welt zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trust sind dort zu finden und zu ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für den Einkommensinvestor interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. Eine Kleinorder an der New York Stock Exchange kostet beispielsweise gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind wir beide Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über ekip.captrader.com, wo es dann auch ein kleines Präsent zur Kontoeröffnung gibt. Und damit zurück zum Thema, beziehungsweise zunächst beantwortet Anton noch eine Hörerfrage, die aus der letzten Folge resultierte.
Das ist richtig, Luis. Es gab einige Zuschriften und Kommentare bezüglich der Quellensteuer beim Matrix Income Opportunities Trust mit dem Kürzel MOT. Das war mein Hochdividendenwert des Monats in der letzten Folge. Ist ein australischer Closed End Fund in der Rechtsform eines Listed Investment Trusts. Und der australische Markt, der ist in puncto Quellensteuer relativ kompliziert. Es gibt neben verschiedenen Mischfällen 2 Fälle, die meistens eintreten. Also entweder fallen bei australischen Titeln regulär 30% an Quellensteuer an oder regulär 0%. Es geht auch sowas wie 15% oder 10%. Das kommt immer auf die Wertpapiere an. Aber in den Normalfällen fallen bei australischen Titeln, jetzt mal Zinspapiere ausgenommen, im Normalfall fallen da 0% oder 30% an Quellensteuer an. Und jetzt war eben die Frage, wie das bei diesem Matrix Income Opportunities Trust ist und ob man das Ganze quellensteuerlich sinnvoll halten kann. Und ich habe mal bei CapTrader diesbezüglich nachgefragt, wie die so eine Abrechnung machen würden von dem Matrix Income Opportunities Trust, weil hier würde regulär die Quellensteuer bei 30% liegen. CapTrader hat die Auskunft gegeben, dass hier normalerweise die Quellensteuer auf 15% reduziert wird und damit wäre sie vollständig anrechenbar. Das entspricht auch dem, was ich dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Australien entnehmen konnte. Also 15% sind hier auch das, was die offiziellen Stellen angeben. Aber was eben beachtet werden muss, damit das funktioniert, diese Reduktion von 30% auf 15%, jeder Anleger muss bei sich in den Kontoeinstellungen diese Vorabreduzierung einstellen. Und da gibt es eben verschiedene Punkte. Da muss man sich einfach mal bei der eigenen, ja, bei der eigenen Kontoverwaltung durchklicken. Und eine Option ist eben neben diesen W8-BEN-Formularen bei der US-Quellensteuer, eine andere Möglichkeit ist eben diese Vorabreduzierung bei Australien. Das muss man machen, weil der australische Fiskus einfach durch so ein Formular wissen muss, dass man auch in Deutschland ansässig ist, damit hier ja alles ordentlich besteuert wird. Das zu dem Titel, also der lässt sich ohne Probleme quellensteuerlich sinnvoll investieren, wenn man dieses Formular ausfüllt. Kleine Ergänzung, selbst wenn man das nicht machen würde und andere Australier ohne Quellensteuer im Depot hätte, dann wäre das Ganze in vielen Fällen verrechenbar. Also wenn man beispielsweise den Matrix Income Opportunities Trust und die BKI Investment Company bei CapTrader hält, und beim einen Fonds fallen 30%, beim anderen Fonds fallen 0% an. Dann wäre, wenn man die Steuer selbst erklärt, in der Steuererklärung eine Verrechnung möglich und somit wäre es auch wieder voll anrechenbar. Aber das zu diesem Titel aus der letzten Folge. Lass uns zum grauen Kapitalmarkt kommen, Luis. Und ich denke, der erste wichtigste Punkt für die heutige Folge, das ist die Definition. Was sind denn deiner Meinung nach graue Kapitalmarktanlagen? Was ist der graue Kapitalmarkt? Vielleicht hast du uns ja da auch was Offizielles mitgebracht, obwohl ich glaube, eine ganz offizielle Definition gibt es ja gar nicht, oder?
Ich hätte gerne, wie es meinem Naturell entspricht, eine trennscharfe Definition mitgebracht. Aber du hast absolut recht, Anton. Es gibt keine gesetzliche Definition. Der weiße und der graue Kapitalmarkt sind nicht trennscharf voneinander zu unterscheiden. Und letztendlich ist es hier so, dass der Grad der Regulierung und Aussicht darüber entscheidet, ja, welcher Sphäre nun ja einerseits an ein Anbieter oder andererseits ein Produkt zuzuschlagen ist. Also wir haben hier es zu tun mit einem relativen Begriff. Das heißt, der weiße Kapitalmarkt ja, ist auf jeden Fall höher reguliert und steht in der Regel auch jeweils unter Aufsicht einer ja, Behörde letztendlich. Das ist im Fall des weißen Kapitalmarktes unmittelbar einsichtig. Ja, beispielsweise die ganzen Banken, Versicherungen und die entsprechenden Produkte, aber auch die Handelsplätze wie die Börsen bzw. halt die großen Börsensegmente gehören dazu. Das sagt jetzt natürlich erstmal noch gar nichts über die Qualität eines Finanzproduktes. Ja, aber auch beispielsweise der klassische ETF oder auch Closed End Fund jenseits des Atlantiks. Auch das ist Bestandteil des weißen Kapitalmarktes. Ja, hier haben wir eben auch entsprechende Vorschriften, die dieses Produkt ja für Privatanleger letztendlich, was Sicherheitsaspekte angeht, eben standardisiert. Ja, und das ist eben der springende Punkt, beispielsweise ja durch die Treuhandkonstruktion, ja, ist natürlich bei den Fonds ganz entscheidend, dass eben das Vermögen des Fonds getrennt ist von der Fonds- oder Betreibergesellschaft und ja, dass eben durch diese tatsächliche Trennung auch die rechtliche leichter fällt, dass eben dieses Sondervermögen dann im Fall der Anbieterpleite den Anlegern weiter zusteht. Ja, davon zu trennen ist eben der graue Kapitalmarkt. Hier ist die Regulierung eben kleiner. Und eine Aufsicht gibt es teilweise auch nicht. Hier in Deutschland beispielsweise ist auch hier die BaFin in vielen Fällen zuständig, aber halt eben auch in anderen Fällen wiederum nicht. Ja, es gibt dann eben BaFin-freie Finanzprodukte und Anbieter und dementsprechend ist ja das jeweilige Produkteanbieter eben nicht eine entsprechende Legitimation durchlaufen. Auch das, wie gesagt, muss kein Kriterium sein. Nicht alles, was grauer Kapitalmarkt ist, ist schlecht und alles, was weißer Kapitalmarkt ist, ist gut. Davon zu trennen ist der schwarze Kapitalmarkt. Das ist letztendlich, dieser umfasst letztendlich illegale Angebote, also beispielsweise klassische Pyramidenspiele, also Ponzi-Schemata oder entsprechende Schneeballsysteme, die ja natürlich für solcherlei Geschäfte prädestiniert sind und natürlich abseits jeglicher Regulierung oder Aufsicht erfolgen. Ja, natürlich ein beliebter Trick, auch das werden wir heute thematisieren, ist es, ein schwarzes Produkt, ein schwarzes Finanzprodukt am grauen Kapitalmarkt zu platzieren und letztendlich eine Legalität vorzugaukeln, die gar nicht gegeben ist. Ja, denn die wenigsten Ponzi-Schemata oder Schneeballsysteme werden ja als solche deklariert, sondern werden ja immer schön verpackt. Ja, warum gibt es überhaupt einen grauen Kapitalmarkt, könnte man ja jetzt fragen. Warum gibt es nicht nur den blütenweißen? Nun, ganz einfach. Und selbstverständlich hat der graue Kapitalmarkt seine Berechtigung, denn der erlaubt es auch beispielsweise kleineren Unternehmen oder eben Finanzprodukten, die kleinvolumig sind, beim Publikum zu platzieren. Ja, man darf auch nicht vergessen, der weiße Kapitalmarkt hat eben zum Teil sehr hohe Zutrittsbarrieren und damit einher gehen entsprechend hohe Kosten, durch die eben bestimmte Finanzprodukte oder Angebote allgemein nicht mehr tragbar wären. Ja, und in dem Fall ist eben der Rückgriff auf einen grauen Kapitalmarkt, wo das Ganze eben etwas schneller und günstiger über die Bühne geht, durchaus ein Vorteil, der natürlich mit dem Nachteil einhergeht, dass gerade der graue Kapitalmarkt geeignet ist für unseriöse Anbieter, genau dort ihre entsprechend schwarzen Produkte zu platzieren. Ja, soweit zur Definition bzw. Nicht-Definition. Hast du dazu noch Fragen, Anton?
Fragen eigentlich nicht. Ich wollte auch noch mal ganz kurz meine Definition nennen. Also generell ist der Begriff nicht definiert, also nicht offiziell gesetzlich definiert. Meiner Meinung nach handelt es sich um, wie du es bereits gesagt hast, schwach regulierte, aber vor allem außerbörsliche Anlagen. Nicht darunter fallen hingegen die sehr hoch regulierten Sichteinlagen oder kapitalbildende Lebensversicherungen. Also alles, was schwach reguliert und außerbörslich ist, das fällt für mich darunter. Aber wie du es auch schon gesagt hast, nur weil etwas an der Börse ist, ist es nicht, also es sagt jetzt nichts über die Qualität aus. Und außerbörsliche Anlagen können durchaus qualitativ hochwertiger sein als eine schlechte börsennotierte Anlage. Aber es gibt eben, sag ich mal, schon ganz besondere Vorteile im weißen Kapitalmarkt. Und vielleicht wollen wir die mal kurz nennen, bevor wir noch genauer auf den grauen eingehen.
Ja, dann hau mal rein.
Ich hatte das jetzt tatsächlich gar nicht vorbereitet, aber was ich eben beim weißen Kapitalmarkt so besonders gut finde, ist, dass sobald du an einer regulierten Börse gelistet wirst, hast du bestimmte Börsenauflagen, aber auch regulatorische Auflagen. Heißt, du musst regelmäßig deine Zahlen veröffentlichen. Die Zahlen müssen geprüft werden. Also das ist nicht wie bei Freiberuflern, dass du da einfach irgendwas reinschreiben kannst und dass das dann vielleicht erst in 5 Jahren gemerkt wird, wenn das Finanzamt mal drauf guckt. Also nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber die Kontrollorgane werden einfach immer mehr bei solchen Weißmarktanlagen. Es bestehen hohe Transparenz- und Publizitätspflichten. Zudem ist eben bei weißen Anlagen immer eine Liquidität möglich. Du siehst immer einen Börsenpreis und an dem lässt sich eben schon sehr viel ableiten. Also wenn es bekannt wäre, dass bei einem Unternehmen irgendwas plötzlich im Argen ist, dann würdest du es sofort im Kurs sehen. Bei außerbörslichen Anlagen ist das so nicht möglich. Hast du dazu Ergänzungen, was die Vorteile von den Weißmarktanlagen sind?
Ja, keine Ergänzung zu den Vorteilen, nur eben, dass hier auch die Skandale nicht ausbleiben. Ja, zum Beispiel eben Enron oder Wirecard, wo es ja doch eine gehörige Weile gedauert hat, bis dann auch ja durch die Schar der Anleger an diesem weißen Kapitalmarktprodukt erkannt wurde, dass dann doch irgendwas nicht so ganz stimmig ist.
Da hast du völlig recht. Geht ja auch nicht immer darum, mit absoluter Sicherheit da die richtigen Zahlen geliefert zu bekommen, sondern einfach um die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen stimmen. Und je mehr Augen draufschauen und je mehr unabhängige Augen draufschauen, desto sicherer sind die Zahlen natürlich.
Ja, genau. War jetzt natürlich eine kleine Grätsche. Generell ist es natürlich so, dass allein quantitativ die Betrügereien und letztendlich auch Pleiten, es müssen ja nicht immer Betrügereien sein, hier am grauen Kapitalmarkt dominieren und der Weiße davon unterproportional betroffen ist. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wir haben ja eben Fälle wie die beiden eben genannten, ja, viele weitere oder auch, ja, da kann man sich jetzt natürlich streiten, ist das weißer oder grauer Kapitalmarkt, ja, beispielsweise Bernie Madoff und sein Schneeballsystem, wobei ja, tendenziell würde ich das eher dem grauen Kapitalmarkt zuschlagen. Und wenn wir halt hier auch in Deutschland bleiben, dann haben wir eben die ja doch recht spektakulären Pleiten jenseits von Wirecard, eben beispielsweise bei P&R-Containern, bei Phoenix Kapitaldienst, bei vielen geschlossenen Fonds, die pleite gegangen sind. Ja, in letzter Zeit und in den letzten Jahren natürlich auch die Krypto-Scams, die hochgekommen sind. Und selbst im Bereich der Genussscheine eben mit Procon eine ja spektakuläre Pleite am grauen Kapitalmarkt. Und dann sehen wir auch schon produktmäßig, wo das hingeht. Also typisch für den grauen Kapitalmarkt, ich glaube Nummer eins über ja viele Jahrzehnte, muss man sagen, das waren und sind nach wie vor die geschlossenen Fonds oder jetzt eben alternativen Investmentfonds. Also hat nichts mit den Closed-End-Funds zu tun, sondern eben die geschlossenen Fonds deutschen Typs. Das heißt also, ja, nicht börsennotierte, ja, Sammelanlagen letztendlich. Auf die genauen Nachteile können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das sind aber auch so Sachen wie eben Direktinvestitionen in Unternehmen, in Rohstoffe, wie beispielsweise Edelmetalle oder seltene Erden. Da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Ja, genauso wie beispielsweise auch über viele Jahre beliebt gewesen Edelmetall-Sparpläne und ja, so separate Anlagen, also so eine Sammelverwahrung von Edelmetallen beispielsweise. Ja, und in jüngerer Zeit, wenn wir die durch die Digitalisierung neu hinzugekommenen Produktkategorien betrachten, insbesondere alles rund ums Crowdfunding, aber auch eben die genannten Kryptowährungen, ja, oder eben solche Sachen wie P2P-Kredite. Habe ich irgendwelche wichtigen Kategorien vergessen?
Nein, da hätte ich jetzt erstmal nichts zu ergänzen, aber gibt es da zufällig Zahlen, was das so für Schäden verursacht, Pleiten oder Betrugsfälle? Gibt es da irgendwas für den deutschen Raum vielleicht sogar?
Das ist in der Tat schwierig zu erfassen oder recherchieren. Ich habe eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefunden. Die datiert allerdings aus dem Jahr 2008. Ich nehme an, die Volumina sind heute höher. Und da wird geschätzt, die Höhe der Vermögensschäden pro Jahr aufgrund, ja, Betrügereien, aber auch mangelhafter Finanzberatung. Also hier haben wir schon so ein Gemisch an möglichen Ursachen auf 20 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr. Ja, da, aber wie gesagt, das ist ja eine Statistik, die schließt ja den grauen Kapitalmarkt ebenso ein wie beispielsweise überflüssige Versicherungen oder was auch aus dem weißen Kapitalmarkt jetzt viele Jahre die Gerichte beschäftigt hat, beispielsweise nicht konform verzinste Sparverträge, ne? Solche Sachen. Aber was ich auch noch gefunden habe, ist eine Polizeistatistik aus dem Jahr 2017. Was glaubst du denn, wie viele Fälle von Anlagebetrug erfasst wurden?
Da meine Freundin ja Kommissarin ist und ich da regelmäßig mitbekomme, was es da alles so gibt, würde ich mal behaupten, dass das sehr viele sind, ohne es jetzt genau quantifizieren zu können.
Ja, viel ist bekanntlich relativ. Es waren 2017 27.444 Fälle. Aber ich vermute mal auch hier, die Dunkelziffer ist wesentlich höher, weil ja gerade bei Anlagebetrug, da kommen natürlich so Sachen wie Geld verloren, Scham hinzu, vielleicht auch Bagatellgrenzen, sodass tatsächlich ja vielleicht sogar nur eine Minderheit von Fällen angezeigt wird, aber das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Ja, jetzt haben wir natürlich erstmal so auf den grauen Kapitalmarkt recht eingedroschen, werden wir nachher sicherlich noch weiter. Aber es hat ja auch durchaus Vorteile, am grauen Kapitalmarkt aktiv zu sein. Anton, was hast du denn da recherchiert?
Ja, grundsätzlich haben ja Graumarktbeteiligungen durchaus ihren Reiz. Sie haben wirklich große Vorteile im Vergleich zu den klassischen Börsenanlagen. Zum einen, sie sind leicht verständlich, weil sie extrem gut beschrieben werden. Also wenn ich jetzt auf irgendeiner Crowdfunding-Seite bin, da wird detailliert in Schriftform beschrieben, worum es geht. Da gibt es Bilder, ich habe mir das mal angesehen, da werden Videos und Werbefilme gedreht. Also das finde ich ja ein bisschen gruselig als Investor, wenn ich sehe, was da an Geld investiert wird für Marketing, weil das fehlt ja alles bei der Rendite. Aber wirklich, das ist ganz toll alles beschrieben. Im Vergleich zu irgendeiner Yieldco, da wird ja lange nicht so detailliert beschrieben, weil da auch gar nicht bei Börsenvehikeln, da darf ja auch gar nicht so aggressiv geworben werden. Bei Graumarktbeteiligungen, das ist wirklich ganz toll und da verstehe ich dann auch den Reiz, weil wenn man so ein Prospekt in Deutsch hat, wo alles detailliert beschrieben ist, mit Bildern, Vorteilen, Renditeerwartungen, das spricht, denke ich, schon viele an. Also es ist leicht verständlich, es wird ansprechend beworben. Ich sehe immer wieder wirklich YouTube-Werbung zu irgendwelchen außerbörslichen Immobilienprojekten. Finde ich tatsächlich fragwürdig, wie man in heutigen Zeiten nach Kosten noch 5-6% erwirtschaften will mit Immobilien. Aber bin ich jetzt vielleicht auch nicht der Immobilienexperte. Ich kann das nur beobachten und das sind die Vorteile, leicht verständlich, ansprechend beworben. Und vor allem, es ist sehr leicht investierbar in der Regel. Also es gibt auch geschlossene Fonds oder Hedgefonds, die schwer zugänglich oder gar nicht zugänglich sind. Aber in den allermeisten Fällen muss man ja wirklich nur eine Nachricht schreiben, einen Antrag stellen und dann Geld überweisen. Und manche Plattformen, da muss man auch nur Geld überweisen. Also das ist wirklich sehr einfach, aber das trägt leider sehr negative Früchte. Also Graumarktanlagen haben Vorteile, aber die werden eben leider sehr ins Negative gewandelt. Ein Beispiel, wenn man eben Anlagen ganz toll bewerben kann, dann kann man da eben auch, sag ich mal, relativ leicht irgendeinen Quatsch bewerben und schönreden. Wohingegen bei irgendeiner Aktie muss ich einfach mal auf den Kurs schauen, wie ist denn die Marktstimmung um den Wert? Das habe ich bei so einer außerbörslichen Graumarktanlage nicht. Da sehe ich nur die Prospekte. Die Manager sagen, es wäre alles toll. Okay, dann kaufe ich das vielleicht. Also das sind häufig auf Privatanleger zugeschnittene Produkte. Und ich würde mal behaupten, dass da auch bei den Beteiligungen viel Resterampe ist. Nicht immer, aber bei vielen Sachen. Es gibt auch gute Graumarktanlagen. Zudem sind die Risiken einfach bei Graumarktanlagen schwer einschätzbar, weil auch die internen Verzinsungen, also die ursprünglichen Verzinsungen, gar nicht bekannt sind in vielen Fällen. Also wenn ich auf irgendwelchen Immobilien Crowdfunding-Plattformen bin, da sehe ich ja nur das, was ich bekomme, aber nicht das, was der Immobilienentwickler dafür bereit ist zu zahlen. Und das, was er zahlt, das ist ja maßgeblich bei der Bewertung des Risikos. Also wenn der jetzt 10%, der Immobilienentwickler 10% Coupon zahlt und ich 5% als Crowd-Investor erhalte, da stimmt dann höchstwahrscheinlich irgendwas nicht in dem System. Also dann stimmt wahrscheinlich nicht mehr der Coupon, den ich erhalte, mit den eingegangenen Risiken überein. Und da komme ich jetzt auch zu einem weiteren Nachteil, der sich daraus ergibt. Die risikoadjustierten Renditen sind meiner Meinung nach schlecht bei Graumarktanlagen. Ich sage gar nicht, dass unbedingt die Renditen schlecht sein müssen. Ich sage bloß, dass die Renditen im Vergleich zu eingegangenen Risiken schlecht sind. Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, im Bereich der P2P-Kredite breit gestreut über verschiedene Plattformen investiere, kann schon sein, ab und zu mal geht eine Plattform pleite, ab und zu fällt da was aus. Angenommen, ich mache da im Schnitt meine 10% Rendite, dann mag das im Vergleich zu einem ETF, der auch 10% gemacht hat, dann sieht das ja erstmal gleichwertig aus. Aber adjustiert um die eingegangenen Risiken, und die sind eben sehr hoch, darum adjustiert sind 10% effektive Rendite dann eben doch ganz schlecht. Und das beobachte ich bei vielen solchen Anlagen. Also wenn ich dort sehe oder auch bei, es gibt auch, es tut mir leid, wenn ich jetzt so aushole, aber das fand ich wirklich bei vielen Webseiten auch ganz erschreckend, wenn ich da sehe, dass ich eine Solaranlage in Kenia oder Vietnam finanzieren kann und ich da 4,5% Coupon bekomme, dann finde ich das erschreckend aus Sicht der risikoadjustierten Rendite. Also man kann ja durchaus in Schwellenländern investieren, da bin ich auch oder auch in Frontier Markets kann man auch investieren, bin ich auch grundsätzlich ein Freund davon. Ich bin in vielen weniger weit entwickelten Ländern engagiert, aber da muss dann auch die Renditeerwartung stimmen. Und wenn ich dann 4,5% oder 5% Coupon bei einem Solarprojekt in Kenia sehe, da wird mir persönlich Angst und Bange. Jetzt habe ich ganz schön ausgeholt, Luis. Hast du noch was dazu zu ergänzen oder vielleicht siehst du das auch ein bisschen weniger kritisch als ich?
Nein, das sehe ich durchaus ähnlich, um dein P2P-Beispiel aufzunehmen. Der Anleger muss ja auch insoweit noch abstrahieren, als dass er ja die 10% Rendite bei beispielsweise P2P-Krediten auch über mehrere Plattformen gestreut insofern ja eben, ja, sofern alles gut geht, ja, ohne jede Schwankung bekommt. Ja, also nicht umsonst kursieren ja dann auch so Wortungetüme wie P2P-Tagesgeld, ja, in Anlegerkreisen, die natürlich ganz gefährlich sind, weil die eben eine Sicherheit, eine nominale Sicherheit suggerieren, die nicht gegeben ist. Und das merkt man dann eben, wenn eine Plattform ausfällt. Das heißt also, im Gegensatz zur Börse, wo ich ja eine permanente Bepreisung eines Vermögenswertes habe, bleibt diese Bepreisung bei außerbörslichen Anlagen am grauen Kapitalmarkt intransparent. Und erst wenn der Risikofall eintritt, ja, dann bekomme ich das als Anleger mit. Und diese, ja, muss man sagen, so ein bisschen diesen schizophrenen Aspekt, ja, nämlich die hohe Rendite und gleichzeitig diese Scheinsicherheit, die spiegelt sich auch interessanterweise wieder. Und zwar bei der BaFin selber. Die hat nämlich im Jahr 2020 eine sogenannte Graumarktstudie in Auftrag gegeben und dort einmal bei den entsprechenden Anlegern nachgefragt, beziehungsweise einer repräsentativen Auswahl, wobei es sich hier schon um ja finanzaffine Zeitgenossen handelt. Das sieht man daran, dass von allen Umfrageteilnehmern 39% schon mal Aktien erworben haben und 4,5% Graumarktprodukte. Also ist tatsächlich eine Anlageklasse, die nicht weit verbreitet ist, dafür allerdings eher Besserverdienende, ja, sogenannte Besserverdienende, also gemeint sind natürlich Leute mit höherem Einkommen, höherem Vermögen, die sich dann eher schon mal so ein Graumarktprodukt leisten. Das wiederum finde ich ja auch ganz vernünftig. Ja, und interessanterweise war allerdings der häufigste Grund für den Erwerb von Graumarktprodukten war, zum einen eine hohe Renditeerwartung, 44%, und zum anderen eine sichere Geldanlage, nämlich 41%. Ja, und selbst wenn das jetzt nicht komplett deckungsgleich ist, spielt hier natürlich mit rein. Es gibt natürlich gewisse Anlagen, und das habe ich ja zum Beispiel auch die ganzen letzten Jahre bei der Invest in Stuttgart, als es eben noch als Vorortmesse gab, gesehen, dass zum Beispiel eben viele Crowdfunding-Plattformen, die eben im Immobilienbereich hier aktiv sind, mit der Sicherheit von Betongold werben, ja, welches aber gar nicht jetzt das Produkt oder den Anleger selber oder die Investition des Anlegers absichert, ja. Also wo dann eben auch so Scheinsicherheiten, muss man sagen, nicht ganz astrein, ja, da vorgegaukelt werden, ja. Oder eben, ja, auch beliebter Klassiker sind ja so Pflegeimmobilien, ja. Das ist natürlich, die werden halt soweit als sicher angepriesen, ja, weil ja, Pflegebedarf ist ja da, Immobilien ist sowieso solide, ja, und dann ist das ja im Prinzip, muss das ja ein lohnendes Geschäft sein, ja, wenn dann eben so eine Pflegeimmobilie durch ja Direktinvestments oder außerbörsliche Investments finanziert wird. Ferner interessant bei der Umfrage, also letztendlich nur 49% der Kunden, die tatsächlich in Graumarktprodukt investiert haben, waren sich der langen Kapitalbindung bewusst, ja. Also das heißt, über die Hälfte hat gar nicht für sich, ja, oder sich vor Augen geführt, dass die Kapitalbindung ja ganz erheblich sein kann, weil ich, wenn ich einmal investiert habe, ja, das Produkt gegebenenfalls gar nicht mehr los werde. Oder wie bei geschlossenen Fonds, ja, wo es teilweise Zweitmärkte gibt, die aber wiederum ja, mit hohen Abschlägen oder wo die Produkte mit hohen Abschlägen gehandelt werden und sehr häufig eben die schlechten Produkte versucht werden abzustoßen, ja, also so eine Art Negativselektion stattfindet. Ja. Und was ich auch ein bisschen erschreckend fand, dass ebenfalls 49% derjenigen, die in Graumarktprodukte investiert haben, zwischen 5% und 10% des Vermögens, das sie zur Verfügung haben, investiert haben. Das heißt umgekehrt 51% der entsprechenden Graumarktkunden haben mehr als 10% und da waren Zahlen bis hin zu 50% hier im Graumarkt investiert haben. Und das ist natürlich schon ganz erheblich und ja, dann für sich genommen als, wie soll man sagen, als Produkt- oder Anlagekategorie ein Klumpenrisiko. Und dazu passt natürlich auch, dass 40% aller Graumarktprodukte über Direktvertriebe abgeschlossen wurden bzw. vermittelt wurden.
Ja, jetzt haben wir viel genannt und jetzt in Anbetracht der aufgeführten Vor- und Nachteile ist bei mir eher ein negativer Nachgeschmack geblieben. Wie ist denn deine persönliche Nutzung entsprechender Anlagen, Luis?
Ja, ich selber nutze tatsächlich Produkte des grauen Kapitalmarktes, allerdings eben nur als wirklich kleine Beimischung. Ja, da habe ich auch oft genug drüber geschrieben, beispielsweise eben im Bereich Crowd Investing, ja, wo es mir dann aber eben darum geht, ja, direkt, wie soll ich sagen, Kontakt oder direkten Bezug zu Unternehmen da aufbauen zu können, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die optimale Form der Investition ist, aber im Rahmen einer Streuung finde ich das auch absolut vertretbar. Wie gesagt, das sind kleine Summen und bisweilen spielen da ja auch nicht monetäre Faktoren eine Rolle. Aber ich persönlich würde beispielsweise niemals signifikante Anteile des Vermögens eben in Graumarktprodukte investieren. Und bei dir weiß ich gar nicht, bist du in entsprechenden Produkten engagiert?
Ja, mit 18 habe ich tatsächlich relativ viel rumprobiert. Und das war auch so eine Phase, da waren die P2P-Kredite extrem gehypt und auch von Bloggern viel besprochen und auch beworben. Mittlerweile habe ich da gar nichts mehr. Also ich war ursprünglich mal bei Mintos vor ein paar Jahren, aber nein, mittlerweile bin ich da gar nicht mehr engagiert in solchen Produkten. Ich kenne ehrlich gesagt kein Graumarktprodukt, was ja irgendwie mithalten könnte mit Alternativprodukten. Also wenn mir jemand eins zeigen würde, würde ich es mir vielleicht sogar überlegen. Aber das Ganze ist halt häufig von meiner Einschätzung nach, meiner Beobachtung nach, ist das Ganze eben häufig schon so gestrickt, dass die Vermittler das meiste Geld verdienen und die Anleger nicht optimal wegkommen. Nicht unbedingt, weil die Anbieter der Produkte einen bösen Willen haben, sondern weil auch einfach durch diese umfangreiche Werbemaschinerie fallen ja unheimlich hohe Kosten an. Also das ist ein sehr hoher Aufwand, der da betrieben wird. Das wird irgendwo an Kosten anfallen und das geht auf die Renditen der Anleger. Ich lasse mich aber auch gerne mal eines Besseren belehren. Vielleicht gibt es ja wirklich extrem interessante Produkte, wo die hohen zusätzlichen Risiken auch durch hohe zusätzliche Renditen ausgeglichen werden. Also ich habe kein Problem mit Risiken, wenn es hohe Renditen gibt. Womit ich ein Problem habe, sind hohe Risiken und magere Renditen. Also ich kann Yieldkurs mit 5% Dividende kaufen, die ihre Beteiligungen in relativ sicheren Restriktionen haben. Da muss ich jetzt nicht in Schwellenländer gehen, um PV-Anlagen zu finanzieren.
Da sprichst du einen Punkt an, insbesondere eben die hohen Kosten. Und da möchte ich nochmal hinweisen in dem Zusammenhang auf eine Analyse der Stiftung Warentest. Und die hat mal tatsächlich die Langfristentwicklung von geschlossenen Fonds untersucht und hierbei insgesamt in dem Zeitraum 1139 Fonds verschiedener Ausrichtungen, also Schifffonds, Immobilienfonds, Medienfonds, was es gab und nach wie vor noch gibt, unter die Lupe genommen. Und das erschreckende Fazit, weil du eben sagtest, ja, hohe Risiken und geringe Renditen. Tatsächlich 70% oder fast 70% der Fonds haben es noch nicht mal geschafft, eine nominal positive Rendite zu erwirtschaften. Und ja, weitere 25% haben zwar ja mit einem Plus abgeschlossen, aber immer noch die prospektierte Rendite nicht erzielt und lediglich die verbleibenden 5% ja, erfüllten die ja selbstgesetzten Ziele. Ja, und ein Grund dafür sind eben die hohen Kosten. Bei den geschlossenen Fonds gehen die eben die sogenannten Weichkosten bis zu 30% hoch. Das ist natürlich exorbitant. Da bleibt dann eben, da bleiben nur 70% zum Investieren. Und dann kann man sich natürlich ausmalen, dass ich entsprechende Renditen nur dann hinbekomme, wenn ich ordentlich Fremdkapital zuführe. Und dann steigt dementsprechend das Risiko. Ja, und zu diesen Weichkosten, da zählen eben ja von der Konzeption über ja natürlich die Kosten der Kapitalbeschaffung beispielsweise, aber auch hier so Marketing, Verwaltungs-, Vertriebskosten, Provisionen, Steuerrechtsberatung. Also da kommt schon einiges zusammen. Und ein Knackpunkt ist natürlich auch gerade bei ja solchen geschlossenen Fondskonstruktionen, dass ich einen Vermögensgegenstand erwerbe und dann, selbst wenn ich laufend Erträge erziele, immer die Unsicherheit habe, am Ende der Laufzeit, also in der Regel 10 bis 20 Jahre, was bekomme ich dann tatsächlich noch an Marktwert für meinen Vermögensgegenstand? Ja, die Lage beispielsweise kann sich geändert haben, sodass eine Immobilie im Preis gesunken ist, ja, oder Schifffahrtskrise, ja, sodass das Schiff dann, das ich da mitfinanziert habe über einen geschlossenen Fonds, eben nur noch einen Schrottwert hat. Und das lässt sich eben nicht prognostizieren, hat aber einen wesentlichen Einfluss auf die Rendite und das hat eben in der Vergangenheit leider nicht so gut geklappt. Aber wir haben ja zum Glück den weißen Kapitalmarkt und wir haben uns auch mal nach Anlagealternativen zu Klassikern des grauen Kapitalmarktes angeguckt. Magst du mal was vorstellen, Anton?
Ja, ich denke, wir fangen doch direkt mal mit einem typischen Graumarkt-Investment an, was auch von vielen Einkommensinvestoren genutzt wird, was ich auch bereits genutzt habe, nämlich die P2P-Kredite. Und da gibt es ja sehr viele Plattformen, denen sich auch durchaus Geld verdienen lässt. Das will ich gar nicht bestreiten. Meiner Meinung nach sind bloß einfach die risikoadjustierten Renditen in der Regel schlecht. Wer das Ganze, diesen gesamten P2P-Markt, also den Markt der ja, Privatkredite für Endkonsumenten, wer diesen Markt abbilden möchte über ein Weißmarkt-Vehikel, der hat verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre es, über den Umweg von Fonds, in der Regel Closed-End-Funds, in Asset-Backed Securities zu investieren, also in strukturierte Kreditprodukte, die durch ein Portfolio von Konsumentenkrediten ja, besichert sind. Und die Asset-Backed Security, die erhält dann auch die Zinsen dieser ja, Privatkredite effektiv. Und damit lassen sich auch durchaus attraktive Zinsen verdienen. Also bei Asset-Backed Securities sind ohne Probleme 7-8% an Zinsen möglich. Also auch durchaus zweistellige Renditen, aber dann geht man eben wirklich schon in den hochspekulativen Bereich. Also eine Möglichkeit wären Asset-Backed Securities. Eine zweite Möglichkeit, und die hattest du bereits in der 25. Folge zu Hebelanlagen besprochen, das wäre die Möglichkeit, indirekt in diesen Privatkreditmarkt zu investieren, indem man eben Unternehmen aus der P2P-Welt finanziert. Und ein Vehikel ist da der Honeycomb Investment Trust. Das ist ein britischer Closed-End-Fund. Und was der genau macht, das weißt du im Detail besser als ich. Du hattest ihn ja schon mal als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt.
Korrekt. Und im Grunde genommen ist das wie eine börsennotierte Mintos. Du hast also die Plattform ja genannt. Ja, im Grunde genommen stellt der Fonds Kapital zur Verfügung, welches dann wieder von verschiedenen privaten Kreditvergebern, ja, also den Kreditanbahnern oder Kreditvermittlern, dann eben vergeben wird. Und insgesamt hat der Fonds, 400.000 Kredite im Portfolio, also hat man schon eine ordentliche Streuung. Natürlich hier ein entsprechendes Währungsrisiko bzw. Währungschance, da er natürlich in britischen Pfund notiert. Ja, eine Möglichkeit, den Bereich, ich hatte ihn angesprochen, Pflegeimmobilien abzudecken, ja, das wäre beispielsweise der Real Estate Investment Trust Omega Healthcare. Ja, unter dem Kürzel notiert OHI. Und dieser Real Estate Investment Trust ist investiert in Pflegeimmobilien, knapp 1000 Stück, ja, ohne selber aber Betreiberrisiken aufzunehmen. Das heißt, diese Immobilien werden eben an Betreibergesellschaften über sogenannte Triple-Net-Verträge vermietet. Triple-Net-Verträge heißt, der Mieter muss sich um alles kümmern, also auch Renovierung. Ja, dafür zahlt er eben eine geringere Miete, weswegen dieser Real Estate Investment Trust auch mit relativ wenig Personal auskommt. Ich meine, es waren so um die 50 Mitarbeiter, obwohl er Multimilliarden Dollar schwer ist. Ja, zahlt quartalsweise aus und ja, sicherlich auch hier ein Vorteil. Das sind natürlich absolute Profis in der Branche.
Ja, in Deutschland mittlerweile nicht mehr ganz so beliebt. Das sind die geschlossenen Schiffsfonds. Und ich habe auch gestern mal gegoogelt, ob man denn noch so leicht einen investierbaren geschlossenen Schiffsfonds in Deutschland findet. Ich habe tatsächlich keinen gefunden. Hat vermutlich mit der schlechten Performance in der Vergangenheit zu tun. Wer diesen Markt, der durchaus auch Vorteile bietet, also der weltweite Schiffsmarkt, wer diesen Markt abbilden möchte, aber über ein Weißmarkt-Vehikel, der könnte sich eine Schiffsinvestmentgesellschaft ansehen. Also es gibt Closed-End-Funds, die in Schiffe investieren, also reguliert in einem Fondsvehikel. Es gibt aber auch ganz klassische Schiffsinvestmentgesellschaften, die haben dann keine Fondsregulation. Es ist auch keine klassische Holding. Es sind einfach Gesellschaften, die ziemlich frei und unreguliert Geld anlegen und das eben in diesem Fall in Schiffe. Gibt es extrem viele auf der Welt. Die meisten Schiffe weltweit werden über solche Gesellschaften finanziert. Eine hatte ich davon bereits in der 8. Folge zur Renditeoptimierung vorgestellt. Das ist die SFL Corporation. Ursprünglich hieß das Ganze Ship Finance International. Der Kurs ist hier natürlich nicht ganz so gut, aber ja, das hat natürlich mit den Vor- und Nachteilen des Schiffsmarkt zu tun. Eine Alternative dazu wäre die Golden Ocean Group. Das ist aber nochmal ein noch etwas spekulativerer Wert. Aber da gibt es wirklich ganz viele Vehikel, relativ riskant. Ich habe mich in meinem Einkommensportfolio für einen eher defensiv aufgestellten Schiffs-Closed-End-Fund entschieden. Also ich wollte diesen Markt abdecken, den man sonst bei klassischen Fonds und Sammelanlagen nie wirklich abdeckt. Den wollte ich schon im Depot haben, aber in einem regulierten, börsennotierten Fonds, wo eine transparente Preisbildung erfolgt, wo ich einen aussagekräftigen NAV habe und wo eben das Management der Schiffe professionell ausgelagert wird. Also ich habe mich dafür einen Schiffs-Closed-End-Fund entschieden. Gibt aber auch, wie gesagt, ganz viele Investmentgesellschaften. Und auch wenn die hochspekulativ in der Regel sind, finde ich das immer noch besser, als wenn man da auf ein außerbörsliches Graumarktprodukt zurückgreift.
Gehen wir vom Wasser in die Luft. Lange Jahre auch sehr beliebt. Geschlossene Flugzeugfonds, glaube ich, teilweise auch Flugzeugturbinenfonds, also wo lediglich die Turbine bewirtschaftet wurde. Wer das außerbörslich nicht eingehen möchte, das entsprechende Risiko, sondern auch hier an einer regulierten Börse agieren möchte, der kann beispielsweise die Amedeo Air 4 Plus Limited ordern an der London Stock Exchange unter dem Kürzel AA4. Ja, was machen die? Ja, genau das, was ein geschlossener Fonds auch macht. Die haben im Bestand verschiedene Airbus und Boeing Maschinen, Passagiermaschinen, die sie langfristig an Emirates und Thai vermietet haben. Also die beiden entsprechenden Fluglinien. Genau. und die Einkünfte werden auch hier regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet.
Und nicht nur im Schiffsmarkt sind die Risiken teilweise sehr hoch, auch im Flugzeugmarkt sind sie es, insbesondere in Corona-Zeiten. Ich meine, Amedeo hätte ja letztens Probleme gehabt mit der Insolvenz sogar von Thai Airways. Also ich finde so eine Abdeckung über einen börsennotierten Fonds ja sehr charmant, aber auch das schützt natürlich nicht vor den Marktrisiken, die es insbesondere in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wie es die jetzt eben gibt. Kommen wir zur Start-up-Crowdfunding-Finanzierung. Die ist auch außerbörslich im grauen Kapitalmarkt sehr beliebt. Vermutlich, weil es auch immer schön beworben ist. Es gibt aber sehr schöne börsennotierte Alternativen, um Startups zu finanzieren im Mantel eines börsennotierten Vehicles. Und eine Möglichkeit, das wären eben Venture Capital Gesellschaften. Und eine solche Venture Capital Gesellschaft bzw. einen Venture Capital Trust, den werde ich heute auch noch als Hochdividendenwert des Monats vorstellen.
Da bin ich ja schon ganz gespannt. Ansonsten gilt natürlich in dem Bereich, dass die gesamte Anlageklasse der BDCs, die ja nun besonders reguliert sind sogar, in das Beuteschema passt. Ja, also Unternehmen bzw. Beteiligungsgesellschaften, die gezielt im Schwerpunkt nicht börsennotierte Unternehmen, typischerweise den Mittelstand, finanzieren. Zu guter Letzt noch zu einer Anlageklasse, die sich in den letzten Jahren auch einer zunehmenden Beliebtheit erfreut, allerdings eben auch etwas skandalgeschüttelt ist im grauen Kapitalmarkt. Das liegt nun mal in der Natur der Sache. Es handelt sich um Wald, denn häufig werden hier ausländische oder Beteiligungen an ausländischen Plantagen beworben, wo dann allein schon die Eigentumsverhältnisse nicht so ganz klar sind. Und ja, je weiter letztendlich weg so ein Vermögensgegenstand vom Anleger ist, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich da natürlich zur Manipulation. Relativ manipulationssicher ist hingegen die Acadian Timber Corporation. Ja, ein kanadisches Forstunternehmen mit 200 Mitarbeitern bewirtschaften die, ich meine, über 1 Million Hektar im waldreichen Osten Kanadas und der USA. Und die sind notiert an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel ADN, rentieren aktuell mit einer jährlichen Dividendenrendite von etwas über 6% bei quartalsweiser Ausschüttung. Und den Wert habe ich auch mal bei mir auf dem Blog ausführlich besprochen.
Ja, ich habe tatsächlich noch 3 Alternativen für Graumarktanlagen, Luis. Zum einen eine Alternative für geschlossene Immobilienfonds. Das wären meiner Meinung nach fondsähnliche REITs. Also man muss unterscheiden zwischen eher unternehmerischen REITs und eher fondsähnlichen REITs. Und einen eher fondsähnlichen REIT, den hattest du jetzt schon mit Omega Healthcare genannt, die eben überwiegend mit dem Management beschäftigt sind und alles Operative ausgelagert haben. Davon gibt es eine ganze Menge von solchen eher fondsähnlichen REITs. Ein weiterer wäre der Triple Point Social Housing REIT, den hattest du in der Folge 16 vorgestellt. Der zahlt aktuell eine Ausschüttungsrendite von immerhin 4,42%. Ein anderer fondsähnlicher REIT wäre Realty Income. Das sind meiner Meinung nach alles bessere Lösungen, um ein Immobiliensegment abzubilden, als einen geschlossenen Immobilienfonds zu kaufen. Weil was hat der geschlossene Immobilienfonds für Vorteile? Ich kenne da keine. Die börsennotierten Fonds, REITs, die haben eine transparente Bepreisung, die sind in der Regel relativ kostengünstig und man hat ständige Liquidität, also eigentlich nur Vorteile. Natürlich, gut, wir haben sichtbare Schwankungen im Kurs, das muss man natürlich aushalten können, aber im Wert schwanken auch außerbörsliche Graumarktbeteiligungen, auch wenn man es dort nicht so offensichtlich sieht. Eine Alternative zu erneuerbaren Energien, Crowdfunding-Anlagen, das wäre ein ganz klassisch Yieldkurs. Da gibt es welche für entwickelte Länder, die in Anlagen beispielsweise in Europa investieren. Da wäre TRIG, also der Renewables Infrastructure Group, ein spannender Titel. Der zahlt aktuell eine Ausschüttungsrendite von 5,26% der Titel. Den hatte ich in Folge 28 zu Yieldkurs als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt. Also wer da genaueres wissen will, der kann da nochmal reinhören. Und als dritte und letzte Alternative zu Graumarktbeteiligungen habe ich mir nochmal den Immobilienkredite-Crowdfunding-Markt angesehen. Und da gibt es ja auch wirklich extrem viele Anbieter. Also ich meine, Estate Guru, die vermitteln ja auch Immobilienkredite. Da frage ich mich aber auch, wieso muss man das unbedingt außerbörslich abwickeln? Da gibt es extrem schöne Lösungen an der Börse. Eine davon hatte ich in Folge 25 zu den Hebelanlagen vorgestellt. Und zwar ist das die Atrium Mortgage Investment Corporation. Das ist eine kanadische Gesellschaft, die in Immobilienkredite in Kanada investiert. Das ist aber auch wirklich nur ein Beispiel. Die zahlen aktuell 6,1%. Es gibt ähnliche Gesellschaften, aber auch für den europäischen Markt. Es gibt viele Closed-End-Funds, die in Immobilienkredite investieren. Also ich sehe da wirklich keinen Grund, sowas außer börslich abzuwickeln. Börslich lassen sich ordentliche Renditen erzielen, ohne die genannten Risiken der Graumarktbeteiligungen zu haben. Aber Luis, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir an dieser Stelle erstmal mit den wesentlichen Punkten durch. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was du uns als Hochdividendenwert des Monats mitgebracht hast. Ich hoffe ebenfalls eine weiße Alternative für Graumarktanlagen.
Ich muss dich enttäuschen, mein Lieber. Ich habe eine Weißmarkt-Alternative für eine andere Weißmarkt-Alternative. Das wird sich am Ende auflösen. Ich bin also heute gewissermaßen in deine Fußstapfen getreten, ja, und mal den Pfad unseres Kernthemas verlassen. Anton, als durchaus auch religiöser Mensch habe ich das Vergnügen, dir heute ein Unternehmen zu präsentieren, das Gottes Werk verrichtet. Kannst du erahnen, welches das ist?
Nein, ich kann mir leider nicht vorstellen, was das für ein Titel ist.
Gut, diese Selbsteinschätzung über die Verrichtung Gottes Werks ist schon etwas älter, genau genommen 12 Jahre alt. Und damals sagte das in einem Interview mit der Londoner Sunday Times der Vorsitzende und CEO Lloyd Blankfein. Und das Unternehmen, dem er vorsaß seinerzeit, gibt's heute noch und heißt Goldman Sachs. Also eine US-Großbank. Und natürlich geht es hier und heute nicht um den Common Share, sondern um einen besonderen Preferred Share, den die Bank emittiert hat. Und zwar, das ist das Besondere, bereits im Jahr 2005, sodass wir auch eine Kurshistorie haben über die Weltfinanzkrise hin. Weg. Der komplette Name meines Hochdividendenwerts des Monats lautet Goldman Sachs Group Floating Rate 4% Minimum Non-Cumulative Preferred Stock Series C. Also, wir sehen hieran schon, Goldman Sachs hat verschiedene Preferred Shares emittiert. Wir reden hier von der Serie C. Und warum ist der Titel besonders? Nun, aktuell gehen ja so ein bisschen Inflationssorgen rum und eine Alternative wäre hier natürlich in variabel verzinste Papiere Aktionäre zu investieren. Gerade im Preferred-Share-Bereich gibt es aber gar nicht so viele, außer bei einigen Banken, unter anderem eben Goldman Sachs. Und das Besondere ist, hier habe ich eben keinen festen Coupon im Sinne einer Fixdividende, sondern diese Fixdividende bemisst sich am LIBOR, ja, oder aber, wenn dieser LIBOR-Satz, nämlich 3/4% auf den LIBOR draufgeschlagen, unterhalb von 4% zu stehen kommt, dann Mindestdividende 4%. Der LIBOR, das noch zur Info, das ist die London Interbank Offered Rate, also eine Interbankenzins, also ein Zinssatz, zu dem sich letztendlich Großbanken untereinander unbesichert Geld leihen. Und dieser LIBOR dient auch als Referenzzinssatz zu ganz vielen anderen Kreditgeschäften insbesondere. Und der wird täglich ermittelt, dieser LIBOR-Satz, für 5 Währungen, eben unter anderem auch den US-Dollar. Und daran beteiligt an dieser Ermittlung sind zwischen 11 und 18 Partnerbanken. Interessanterweise, Goldman Sachs ist nicht dabei. Ja, dafür aber andere große amerikanische Banken. Goldman Sachs wird gewusst haben, warum nicht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Anton. Auch vor mittlerweile 10 Jahren gab es den sogenannten LIBOR-Skandal. Da wurde eben aufgedeckt, dass diese beteiligten Banken den Zinssatz manipuliert haben und der Schaden wurde seinerzeit auf 17 Milliarden US-Dollar geschätzt und danach hagelte es Geldbußen zwischen 2012 und 2015 für die betroffenen Banken. Unterm Strich hat sich die Manipulation aber dennoch gelohnt. Ja, gucken wir nochmal auf den Preferred Share. Wie gesagt, emittiert 2005, tatsächlich auch 5 Jahre später der erste Call Date, also bereits 2010. Ja, das Papier läuft aber immer noch rum. Ja, ein Rückzahlungsdatum gibt es nicht, also keine Fälligkeit. Das Papier wurde zu $25 emittiert und bewegt sich auch momentan um diesen Kurs herum, was auch kein Wunder ist, weil eben der Call Date vorbei ist und theoretisch Goldman Sachs dieses Papier jederzeit wieder einziehen könnte und den Anleger mit $25 entschädigen könnte. Gezahlt wird quartalsweise die besagte variable Fixdividende, wenn man so möchte, und zwar immer im Februar, Mai, August und November. Das Kürzel lautet übrigens GS für Goldman Sachs und dann Leerzeichen PRC, wenn man das beispielsweise bei CapTrader suchen möchte. Ja, jetzt gibt's aber noch einen Haken an der Sache und wer aufmerksam dem Namen gelauscht hat, dem wird's aufgefallen sein. Es handelt sich um ein Non-Cumulative Preferred Share. Das heißt, im Gegensatz zu fast allen anderen Papieren dieser Gattung ist es hier so, dass die Dividende ausgesetzt werden kann, wenn das Unternehmen rote Zahlen schreibt und in dem Fall die ausgesetzten Dividenden auch nicht nachgezahlt werden müssen, wie das eben bei den Cumulative Preferred Shares der Fall ist. Ja, also hier haben wir natürlich schon mal ein klarer Nachteil. Zum Zweiten handelt es sich auch hier nicht um ein gedecktes Papier. Ja, die gedeckten Preferred Shares, also beispielsweise Papiere, die emittiert werden von Closed End Funds, die liegen sehr schwer, was den Kurs angeht. Auf dem sogenannten Face Value beziehungsweise auf dem Rückkaufkurs, weil die eben häufig zu mehreren 100% besichert sind mit Vermögenswerten des Fonds. Das ist halt im Fall der von Banken emittierten Papiere nicht so und das führt natürlich dazu, dass der Kurs doch etwas volatiler ist als im Fall gedeckter Preferred Shares. Hier konkret beispielsweise März 2020 ist ja so eine Nagelprobe, ist der Kurs runtergerauscht auf 14 US-Dollar. Da spürt man dann doch die deutliche Angst und Sorge, die mitgeschwungen ist. Eine mögliche Bankpleite beispielsweise würde natürlich dafür sorgen, dass der Wert auf Null fällt. Im Dezember 2018 beispielsweise erinnert sich ja kaum noch jemand, da hatten wir auch mal so in der zweiten Jahreshälfte so ein Mini-Crash, oder eine etwas heftigere Korrektur. Auch da ist das Papier auf 17 Dollar gefallen. Also, ja, ist jetzt nicht eine ganz lupenreine Defensivanlage, die den Kurs leicht verteidigt. Getoppt wird das Ganze allerdings, ich hatte ja gesagt, wurde aufgelegt vor der großen Weltfinanzkrise, die natürlich die Banken besonders affektiert hat. Und im November 2008 notierte dieser Preferred Share bei 8,85 Dollar. Ja, also glatt mal gedrittelt der Kurs. Wir erinnern uns, Lehman-Pleite. Und man wusste nicht so recht, naja, überleben die alle. Ja, Goldman Sachs hat überlebt, vor allem auch durch eine Finanzspritze von Warren Buffett. Ja, übrigens auch in Preferred Shares seinerzeit, die mit 10% verzinst waren. Ja, wie wahrscheinlich ist, dass Goldman Sachs kippt? Das wäre ja die einzig denkbare Variante, dass dieser Preferred Share nicht bedient werden kann und damit auch ausfällt. Nun ja, weltweit tätige Investmentbank ist, glaube ich, bekannt. Ja, und eine der 30 Großbanken, die von der Finanzmarktaufsicht in den USA als systemisch bedeutsam eingestuft werden. Ja, 38.000 Mitarbeiter. Und mittlerweile ist Lloyd Blankfein abgetreten und von David Solomon ersetzt worden als CEO. Die Frisur ist übrigens dabei die gleiche geblieben. Ja, ob der neue CEO auch Gottes Werk verrichtet, ist mir nicht bekannt. Allerdings, der beschäftigt sich in seiner Freizeit auch gerne mal als DJ und hat in Nachtclubs und Festivals aufgelegt. Ja, durchaus eher ungewöhnlich. Ja, Bilanzsumme 1,16 Billionen US-Dollar. Also schon ordentliche Stange Geld. Eigenkapital, wie bei Banken üblich, ja, eher dünn. Ja, die Preferred Shares machen zusammen als Eigenkapital 11,2 Milliarden US-Dollar aus. Die Common Shares 84,7 Milliarden. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,4%. Ja, im Gegenzug wurden in den letzten Jahren 2016 bis 2020 kontinuierlich positive Jahresüberschüsse generiert. Ja, jetzt stellt sich auch die Frage, naja, warum wurde eigentlich dieser Preferred Share nie zurückgekauft? Ja, 2005 ist schon eine ziemlich lange Zeit. Dazu muss man aber wissen, ja, es gibt das sogenannte Basel Board oder auch den Basler Akkord. Ja, das sind diese Richtlinien oder Eigenkapitalvorschriften für Banken Basel 1, 2 und 3. Ja, und Basel 3 war eben die letzte Richtlinie, die im Dezember 2010 auch als Reaktion auf die Finanzkrise, Weltfinanzkrise erlassen wurde. Und in dem Zusammenhang die wichtigste Kernzahl für die Stabilität von Banken, ja, gemäß Basel 3, ist das sogenannte Kernkapital oder Tier 1 Kapital. Und das setzt sich wiederum zusammen aus dem harten Kernkapital, ja, dem Common Equity und dem zusätzlichen Kernkapital, dem Additional Capital. Und das wiederum, ja, zu diesem Additional Capital, da zählen Preferred Shares dazu, die ja als Eigenkapital gelten. Das ist auch der Grund, warum die non-cumulative sind hier im Fall der Banken, weil wenn eine Bank wirklich eine Ertragsschwäche hat, ja, dann brauchst du tatsächlich dann auch das später nicht nachzuzahlen. Und das ist eben die Kröte, die der Anleger hier schlucken muss. Und das ist auch der Grund, warum Preferred Shares bei Banken in der Regel sehr lange laufen, weil sie eben als Eigenkapital gelten. Sollte hier die Inflation ansteigen und der Libor-Satz deutlich nach oben schnellen, dann wächst hier auch quasi die Fixdividende mit. Und damit haben wir hier, ich hatte ja gesagt, ist ja eine weiße Geldanlage, die ja, als Alternative zu einer anderen Weise. Erinnert hat mich diese Konstruktion an den klassischen Sparbrief, Anton. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Der wurde ja auch ausgegeben, so von Sparkassen hier beispielsweise in Deutschland sehr beliebt. Sparbriefe galten nämlich auch oder gelten nach wie vor als Mezzaninkapital. Ja, rechtlich allerdings nicht als Eigen, sondern als Fremdkapital. Waren in der Regel nicht börsennotiert, auch nachrangig bedient. Ja, konnten aber jederzeit eben bei der Bank wieder zuzüglich der Zinsen eingelöst werden. Hatten ebenfalls relativ lange Laufzeiten und eine fixe Verzinsung. Also hier haben wir so in der Art einen börsennotierten Sparbrief. Und in der Summe, aufgrund dieser speziellen Ausrichtung, gibt es bei mir 7 von 10 goldene Eier legenden Gänsen. So, Anton, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, erstmal danke für deine spannende Vorstellung, Luis. Ja, wie du es erwähnt hast, die variabel verzinsten Preferred Shares, die sind rar gesät und ich hege ja eine Sympathie für diese Titel, weil ich ja doch eher einer von den Anlegern bin, der sehr auf die realen Nachinflationsrenditen achtet. Also von daher auf jeden Fall ein sehr spannender Titel. Ich hatte es bereits angekündigt, ich gehe heute mit meinem HDWDM in den Bereich der Startup-Finanzierung und ich habe mich für eine Venture Capital Gesellschaft entschieden. Um es genau zu sagen, ich habe mich für den Octopus Titan Venture Capital Trust entschieden. Also allein den Titel finde ich schon mal richtig klasse. Der hat aber auch mehr als den Titel zu bieten, der Wert. Es handelt sich dabei, also im Namen steht Octopus Titan VCT. Das VCT steht für Venture Capital Trust. Also es handelt sich um so einen speziellen Trust. Im Endeffekt ist das Ganze eine Sonderform der britischen Closed-End-Funds, sehr ähnlich zu den BDCs in den USA. Das sind ja auch sehr spezielle Closed-End-Funds mit stark angepasster Regulation. Im Falle der Venture Capital Trusts wurde das Ganze 1995 als eigenes Rechtskonstrukt geschaffen und auch wie bei den BDCs zur Förderung der kleinen heimischen Unternehmen. Im Falle der Venture Capital Trusts ist das Ganze steuerlich aber deutlich attraktiver als bei Business Development Companies, denn alle Ausschüttungen und Kursgewinne von Venture Capital Trusts sind für Anleger aus dem Vereinigten Königreich komplett steuerfrei. Vorausgesetzt, ein Venture Capital Trust wird für mindestens 5 Jahre gehalten. Es gibt da noch ein paar andere Regelungen, aber der britische Gesetzgeber hat hier ein sehr spannendes Konstrukt geschaffen, ein BDC-ähnliches Konstrukt für den britischen Markt zur Förderung der heimischen Unternehmen mit großen steuerlichen Anreizen. Wesentlicher Unterschied nochmal zu den BDCs. Die BDCs, die vergeben ja überwiegend Fremdkapital an Unternehmen. Venture Capital Trusts, die sind tendenziell auf Eigenkapitalbeteiligungen spezialisiert, gibt da auch Darlehen und Fremdkapital und Mezzaninefinanzierungen. Es überwiegen aber Eigenkapitalbeteiligungen. Also das ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied zwischen Venture Capital Trusts und den Business Development Companies. Auch Venture Capital Trusts unterliegen strikten regulatorischen Bedingungen. Also wie bei den BDCs gibt es Vorgaben, was die Portfoliounternehmen angeht. Die müssen eine bestimmte Größe haben. Im Falle der Venture Capital Trusts dürfen die maximal 15 Millionen Pfund an Buchwert haben. Die dürfen maximal 250 Vollzeitangestellte haben. Und die dürfen auch nur aus bestimmten Branchen sein, wo man davon ausgehen kann, dass die eine Förderung bräuchten. Also Venture Capital Trusts, die finanzieren jetzt in der Regel nicht Unternehmen, denen es ohnehin schon gut geht. Der Regulator hat das so eingegrenzt, dass eben speziell Technologieunternehmen mit hohem Kapitalbedarf, mit Förderungsbedarf eben durch dieses Konstrukt gestützt werden. Im Falle des Octopus Titan Venture Capital Trusts hat man sich auf digitale Unternehmen, auf Beteiligungen an Digitalunternehmen spezialisiert. Darunter aber nicht unbedingt klassische Tech-Werte, sondern es sind eher Tech-enabled Companies. Also durch bestimmte Technologien erst ermöglichte Gesellschaften. Und eine Beteiligung des Octopus Titan Venture Capital Trusts. Das war unter anderem in der Vergangenheit Secret Escapes, also der Reisevermittler. Das ist so ein klassisches Beispiel für ein Tech-enabled Unternehmen. So nennt es zumindest die Managementgesellschaft. Durch diese Investitionen strebt das Management dieses Closed-End-Funds eine Ausschüttungsrendite von 5% pro Jahr in Bezug auf den Ausgabepreis von einem britischen Pfund bzw. 100 britischen Pence an, zuzüglich Sonderzahlungen. Und zu denen soll es insbesondere dann kommen, wenn besonders gute Exits bei Portfoliounternehmen gelingen. Also bei der Startup-Finanzierung ist es ja so, oder allgemein im Venture Capital-Bereich ist es ja so, dass von 10 Unternehmen 5 meistens pleite gehen, 3 vielleicht sich selbst refinanzieren und dann ja, ein weiteres ganz gut läuft und im besten Fall 1 von 10 richtig durch die Decke geht. Und wenn man es eben mal schafft, dass da mal ein Portfoliounternehmen zu richtig guten Konditionen wieder irgendwann verkauft werden kann, dann zahlt dieser Fonds auch Sonderdividenden. Durch diese Strategie, sich an Startups zu beteiligen und die Titel dann möglichst gewinnbringend verkaufen zu wollen, durch diesen Ansatz ist dieser Closed-End-Fund auch der Kursgewinnstrategie zuzuschlagen. Also hier wird nicht auf Dividenden gesetzt. Nein, hier geht es um Kaufen und Verkaufen und die Differenz stellt im besten Fall den Gewinn für Investoren dar. Kommen wir zur Cash-Ampel. Der Octopus Titan Venture Capital Trust ist eine Sammelanlage in der Struktur eines Closed-End-Funds. Aufgelegt wurde das Ganze vor der Finanzkrise im Jahr 2007. Also es handelt sich hierbei um ein krisenerprobtes Vehikel. Das Domizil des Venture Capital Trusts liegt im Vereinigten Königreich und die Handelswährung, wie könnte es auch anders sein, ist britisches Pfund. Zur Anlagestrategie. Also die Anlageklasse würde ich einfach mal mit Wagniskapital übersetzen, mit Schwerpunkt auf Direktbeteiligungen im Bereich der Startups. Durch die verschiedenen Venture Capital Trust Gesetzgebungen muss dieser Fonds auch überwiegend im Vereinigten Königreich investieren und aktuell befinden sich über 80 Einzelbeteiligungen im Fondsportfolio. Das Bruttovermögen des Venture Capital Trusts, das ist beachtlich hoch mit 1,2 Milliarden britischen Pfund bei einem Börsenwert von 1,07 Milliarden britischen Pfund. Der Titel ist ungehebelt, ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben und durch diesen Unterschied zwischen 1,2 Milliarden Pfund an NAV und einem Börsenwert von 1,07 Milliarden Pfund ergibt sich eine attraktive Bewertung von minus 10,8%. Also der Titel wird zu einem gut 10%igen Abschlag vom inneren Wert gehandelt. Wirkt sich auf alle Fälle, also in jedem Fall, renditesteigernd aus. Ob sich hier die Bewertung angleicht, das kann man jetzt aber natürlich nicht sagen. Die Gesamtkostenquote, die liegt bei 3,88% pro Jahr, ist relativ hoch. Man muss das Ganze aber relativieren dadurch, dass man sich hier in einem sehr speziellen Markt bewegt. Also man kann jetzt nicht einen Aktienfonds, die Kostenquote eines Aktienfonds mit einer Kostenquote im außerbörslichen Wagniskapitalbereich vergleichen. Hier entstehen einfach höhere Kosten. Das Management ist extrem aufwendig. Die Recherche ist extrem aufwendig. Die Investitionen sind viel aufwendiger als über die Börse. Und von daher würde ich sagen, dass das in Ordnung ist, auch wenn man es jetzt mit den potenziell erzielbaren Renditen abgleicht. Nur um nochmal auf die BDCs zurückzukommen. Zum Vergleich, hier liegen die Kostenquoten auch gerne mal zwischen 5% und 10% pro Jahr. Also hier ist man meiner Meinung nach mit 3,88% akzeptabel aufgestellt. Der Octopus Titan Venture Capital Trust zahlt zweimal im Jahr Dividenden, einmal im April und einmal im Dezember, jeweils gleich hoch, also in der Regel gleich hoch. Sollte es Sonderzahlungen geben, dann kann es da natürlich Abweichungen geben. Durch den attraktiven Abschlag bedingt und den Kurs, der momentan noch unter Ausgabeniveau notiert, können Anleger sich bei diesem Titel aktuell eine Barrendite von 6,38% sichern. Die Ausschüttungsquote liegt dabei bei lediglich 76,92%. Also man hat hier eine großzügige Deckung der Ausschüttungen und das sogar für die letzten beiden Jahre. Also ich habe mir auch nochmal die Ausschüttungsquote vom vergangenen Jahr dazu angesehen. Gesteigert wurden die Ausschüttungen über die letzten fünf Jahre auch noch. Die durchschnittliche Steigerungsrate pro Jahr liegt bei 3,71%. Zahlungsserie besteht allerdings nur seit 2017, weil es da eine Anpassung gab von 2016 auf 2017. Die Verschuldungsquote liegt, wie bereits erwähnt, bei 0%, halte ich in diesem doch potenziell schwankungsreichen Venture Capital Markt für sinnvoll, dass man hier nicht zusätzlich hebelt. Und die Kursentwicklung, die war verhältnismäßig stabil. Aktuell notiert man im Kurs noch leicht unter Aufgabeniveau. Der NAV ist aber tatsächlich sehr konstant geblieben. Und Zahlungen aus der Substanz sind auch bisher nicht vorgekommen. Halte ich auch bei dieser moderaten Ausschüttungsquote für extrem unwahrscheinlich. Der Maximalverlust, der hat mich bei diesem Titel sehr überrascht, obwohl man sich hier im Bereich der Kleinstunternehmen Finanzierung bewegt, liegt der Maximum Drawdown nur bei gut 35%. Und das, obwohl der Titel ja vor der Finanzkrise aufgelegt wurde. Also das ist schon wirklich sehr niedrig, das muss man einfach so sagen. Und in Summe vergebe ich aufgrund der verschiedenen Vorteile für den Octopus Titan Venture Capital Trust eine Gesamtbewertung von 9 goldene Eier liegende Gänse. Und wer jetzt sagt, dass er gerne über diesen Titel den Wagniskapitalbereich im Vereinigten Königreich abdecken möchte, der kann den Wert über das Kürzel OTV2 an der London Stock Exchange erwerben. So viel zum Octopus Titan Venture Capital Trust.
Eine Titankrake mit verdienten 9 Punkten. Super Wert, Anton. Kannte ich selber noch gar nicht. Bist du denn auch selber investiert?
Nein, halte ich aktuell noch nicht.
Sehr schön. Ich werde mal auf die Beobachtungsliste setzen. Dann machen wir den Sack zu. Es folgt die übliche Belehrung im Brit. Erstens, Handel mit Kapitalanlagen, egal ob weiß, grau und schwarz sowieso. Ja, ist mit Verlustrisiken verbunden bis hin zum Totalausfall. Zweitens, übernehme keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen. Drittens, haben wir uns bemüht, alles aktuell korrekt und vollständig aufzuführen, können dafür aber keine Gewähr übernehmen. Viertens, sind unsere Aussagen, unsere persönliche Meinungsäußerung, keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Und fünftens, auch das dürfte klar vorgekommen sein, sind wir ja selber als Investoren aktiv und erwähnen bisweilen Wertpapiere, die wir selber gehandelt haben oder zu handeln beabsichtigen. Und Interessenskonflikte können somit nicht ausgeschlossen werden. Ihr habt Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter dieser Podcast-Folge oder schreibt uns einfach eine E-Mail an einkommensinvestoren@nurbaresistwahres.de. Wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder uns über einen der zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Auf bald, eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.